Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, der Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. In der aktuellen Folge geht es um forstliche Literatur. Die ist hochspannend. Also man hat sich damals um Schweine gekümmert, man hat sich um den Wald gekümmert, gesagt, ah, der kann das viel besser als wir Förster. Und das war vor 200 Jahren. Und dann folgte 1922 der Bruch. Das alles ist in der Literatur gut aufgeschrieben. Ich lese euch das vor und dann werdet ihr verstehen, warum das heute teilweise so merkwürdig da draußen läuft. Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Heute bleiben wir mal drinnen im Forsthaus und schauen in alte Bücher rein. Da kann man nämlich ganz viel über den Wald lernen. Und ich habe ein paar aus meinem Regal gezogen, auch schon markiert. Die schauen wir uns gleich mal einfach so mehr oder weniger kunterbunt an. Na, ganz kunterbunt vielleicht nicht. Wir gehen mal relativ weit zurück zu Alexander von Humboldt. Und da schaue ich mal, ich glaube, das erste Buch, gucke ich mal gerade. Ist es wirklich das erste? Nein, es ist das. Liegt unten drunter, aber wir schauen mal rein. Und zwar ist das ein Buch von 1832, ist in Berlin erschienen und heißt Fragmente, also Alexander von Humboldts Fragmente einer Geologie und Klimatologie Asiens. Aus dem Französischen von Julius Löwenberg. Er hat ja viel auf Französisch geschrieben, hat ja auch lange in Paris gelebt. Also der Naturforscher, den ich besonders Wunder, natürlich eine Menge andere wie Jane Goodall und so. Aber hier ist das Berührende eben, es ist über 200 Jahre her, dass Alexander von Humboldt sehr, sehr viele Dinge entdeckt hat. Also das Buch ist jetzt hier von 1832, also noch nicht ganz 200 Jahre alt, aber der hat ja schon in den 1790er Jahren diese Forschungen gemacht und dann sein ganzes Leben lang weiter geforscht. Dieses Buch wollte ich deswegen unbedingt haben, weil hier der Alexander von Humboldt den ersten Rückkopplungseffekt der Welt beschreibt, also das ist die erste Beschreibung überhaupt, und die hängt zusammen mit dem Kühleffekt von Bäumen und Wäldern. Das ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema, ne? Aber das hat Alexander von Humboldt eben alles schon gewusst. Ich lese einfach mal so ein bisschen vor. Die Wälder sind als kälteerzeugende Ursachen in dreifacher, sehr verschiedener Weise tätig, indem sie entweder den Boden gegen die Sonnenstrahlen schützen oder durch die Lebenstätigkeit und Porenausdünstung der Blätter eine große Ausdünstung von wässrigen Substanzen hervorbringen oder indem sie durch die Ausbreitung dieser appendikulären Organe die Oberflächen vergrößern, welche durch Ausstrahlung für die größere Erkältung empfänglich sind. Also kein Schnupfen, sondern Abkühlung ist damit gemeint. Diese dreifachen gleichzeitig tätigen Ursachen, Schattenkühle, Ausdünstung und Strahlung, sind von so hoher Wichtigkeit, dass die Kenntnis von dem Umfange der Wälder verglichen mit der kahlen oder gras- und krautbedeckten Oberfläche eines der interessantesten numerischen Elemente der Klimatologie eines Landes ist. Die Seltenheit oder der Mangel der Wälder vermehrt zugleich die Temperatur und die Trockenheit der Luft. Und diese Trockenheit übt, indem sie die ausdünstenden Wasserabläufe und die Kraft der Rasenvegetation vermindert, eine Rückwirkung auf das Lokalklima. Das ist dieser Rückkopplungseffekt. Also weniger Wald macht trockenere Luft, macht es wärmer und diese wärmere Luft kann wieder mehr Wasser aufnehmen und macht es noch trockener. Erste Beschreibung überhaupt. Finde ich Wahnsinn. Also das geht jetzt immer weiter. Weiß man schon eben seit, na sagen wir mal, mindestens 1832, kann man das wissen. Der Alexander von Humboldt hat auch verschiedene Staaten beraten. Spanien, da ging es, glaube ich, um Venezuela, Abholzung, Austrocknung von Flüssen, Seen. Und der hat denen klar gesagt, Leute, das ist die Abholzung, das ist der Waldmangel, ihr verschärft das da. Und der hat das übrigens gemessen, wie sich das wissenschaftlich gehört. Hat überall dort, wo er zuverlässige Leute vermutet hat, einen Satz Messinstrumente hinterlassen und hat sich dann sehr regelmäßig schriftlich berichten lassen über Temperatur, Luftdruck, Niederschläge und so weiter und hat diese Daten dann zusammengeführt. Also es ist wirklich irre, was der gemacht hat. Gut, also da fangen wir mal an. Ein empfehlenswertes Buch gibt es halt, ich weiß gar nicht, ob es Nachdruck gibt, sicher. Alexander von Humboldt wird ja quasi alles nachgedruckt. Das ist hier das Original. Ne, kann man antiquarisch noch kaufen. Der Titel, ich sag's vielleicht nochmal, ne, das interessiert ja kaum jemand. Deswegen kriegt man halt noch Fragmente einer Geologie und Klimatologie Asiens. Da ist der Kühleffekt der Bäume das erste Mal beschrieben worden. So, jetzt schauen wir mal weiter in der Reihe. Ich gucke mal, was nehmen wir denn zuerst? Wir haben eine Reihe von schönen Büchern. Ah, nee. Ich habe hier noch einen Alexander von Humboldt. Und zwar, da hat es mit Wald gar nichts zu tun. Das Buch heißt Alexander von Humboldts Reise in die Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents. Da war er also in Amerika, in dem Fall Südamerika unterwegs, also in den Äquatorgegenden. Interessanterweise ist die Schrift hier jetzt, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese altdeutsche Schrift, also dieses ältere Buch, das hier von 1859, im Todesjahr von Alexander von Humboldt erschien. Das ältere Buch von eben, das hat eine ganz normale Schrift, so wie heute. Keine Ahnung, warum man zwischendurch dann auf diese, wie heißen die? Naja, so wurscht, auf diese ältere, schwer lesbare deutsche Schrift zurückgegangen ist. Das Buch ist 1859 erschienen. Die Reisen waren schon viel früher. Die waren schon 1798 oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, was hier vorne beschrieben hat, wann die aufgebrochen sind. Aber das Buch gab es auf Französisch, nicht auf Deutsch. Und auf Deutsch ist ein Raubdruck erschienen. Und der war wohl so grottig schlecht übersetzt, dass Alexander von Humboldt das nicht autorisiert hat. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Geld dann war. Auf jeden Fall ist das hier die einzige autorisierte Fassung und eben noch zu Lebzeiten. Und deswegen wollte ich die unbedingt haben. Ich habe gesagt, komm, das kann man mal kaufen. Das sind 4 Bände. Und was ich hier besonders schön finde, ist, das hat mit Wald jetzt gar nichts zu tun, aber mit Natur, dass er Tieren Intelligenz zutraut. Und das hat man damals eben nicht gemacht. Damals hat man gesagt, das sind Maschinen. Ne? Zumindest war das weit verbreitet. Wir kommen gleich noch auf ein anderes Beispiel, was das auch ein bisschen anders sieht. Interessanterweise aus dem Forstbereich. Jetzt schauen wir mal, ich lese mal vor. Es geht jetzt also um Maultiere und ums Gebirge. Und die mussten ja viel durch die Berge stapfen, ja, diese Expedition. Und dann haben sie da eben vor Ort Maultiere angemietet. Und die Frage ist, welche nimmt man da? Da gibt es ja störrische, wilde, gut zu reitende. Wir schauen mal. Also es geht um die Maultiere dort in den Anden, ist glaube ich. Ihr Benehmen ist ganz wie das der Saumtiere in der Schweiz und den Pyrenäen. Je wilder ein Land ist, desto feinfühliger und schärfer witternd wird der Instinkt der Haustiere. Spüren die Maultiere eine Gefahr, so bleiben sie stehen und wenden den Kopf hin und her, bewegen die Ohren auf und ab. Man sieht, sie überlegen, was zu tun sei. Sie kommen langsam zum Entschluss, aber derselbe fällt immer richtig aus, wenn er frei ist. Das heißt, wenn ihn der Reisende nicht unvorsichtigerweise stört oder übereilt. Also man sollte ihn in Ruhe nachdenken lassen. Wenn man in den Anden 6-7 Monate auf entsetzlichen Wegen durch die von den Bergwassern zerrissenen Gebirge zieht, da entwickelt sich die Intelligenz der Reitpferde, Intelligenz, davon reden wir jetzt, und Lasttiere auf wahrhaft erstaunliche Weise. Man kann auch die Gebirgsbewohner sagen hören, ich gebe ihnen nicht das Maultier, das den bequemsten Schritt hat, sondern das vernünftigste. Las mas rational, so steht es hier. Dieses Wort aus dem Munde des Volks, die Frucht langer Erfahrung, widerlegt das System, das in den Tieren nur belebte Maschinen sieht, wohl besser als alle Beweisführung der spekulativen Philosophie. Finde ich einfach cool. Also es ist, da gibt es vielleicht auch noch frühere Hinweise, aber das ist für mich der rundet das Bild von Alexander von Humboldt total ab, dass er Tiere eben als intelligente Wesen sieht. Und das ist ja auch schlau, ne? Im Gebirge ist ein intelligentes Tier einfach sicherer zum Reiten. Das hat die Bevölkerung dort erkannt und Alexander von Humboldt hat sich da sehr schön drauf verlassen. So, was haben wir denn noch zu bieten? Wir schauen mal in ein altes Forstbuch rein. Und zwar, das ist das Lehrbuch für Förster und die es werden wollen. Also es ist schon ziemlich bekritzelt hier vorne drin. Ist schon durch wer weiß wie viele Hände gegangen. Es ist ein altes Buch. Die Rückseite, die sieht neu aus. Also es hat der Georg Hartig geschrieben. Georg Ludwig Hartig. Da steht es drauf, das sieht jetzt sehr neu aus, stimmt, das habe ich mal aufarbeiten lassen. Es gibt tatsächlich noch Buchbinderinnen und Buchbinder, das war total zerfleddert. Also die Deckel waren lose, das habe ich geschenkt bekommen. Aber geschenkt heißt ja nicht wertlos, ne? Ganz im Gegenteil. Und dann haben die das tatsächlich alles aufgedröselt und neu zusammengenäht und das alles wieder schön zusammengemacht. Gut, hier hätte ich mir ein bisschen altmodischeres Schild vorstellen können, aber das ist schon okay so. Das ist von 1820, also auch nicht ganz neu. Da finde ich einen schönen Abschnitt drüber, was man sich damals für Gedanken gemacht hat. Damals wurde ja echt alles vermarktet. Also damals hat man nicht nur das Holz vermarktet, das war natürlich irre teuer. Ne? Also Holz, davon konnte man tagelang Leute bezahlen von einem Kubikmeter Holz. Heute noch nicht mal eine Stunde, ne? Je nachdem, was es für Holz ist. Also Holz war sehr, sehr wertvoll, aber man hat natürlich auch die Rinde vermarktet, man hat die Samen vermarktet, man hat die Einstreu, man hat alles Mögliche vermarktet. Und hier geht es um die Verpachtung der Mast. Also die Eichen, genauso wie die Buchen auch, blühen ja nur alle paar Jahre. Und dann gibt es sehr viel Eicheln und damit konnte man früher, hat man gemacht, Schweine gemästet, damit die im Herbst so richtig schön fett wurden, bevor die geschlachtet werden. Das war betriebswirtschaftlich eine Riesensache und das Schwein wurde dadurch sehr viel wertvoller. Heutzutage, also ich selber, wisst ja, ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch, aber so fettes Fleisch will ja heutzutage keiner mehr. Früher war das natürlich der Hit, ne? Viele Kalorien. So, das wurde dann verpachtet und dass man die Schweine da reintreiben konnte und die sich dann satt fressen konnten und ordentlich Speck anlegen und das wurde verpachtet. So, worauf musste man alles Rücksicht nehmen? Als Förster, das ist ja ein Handbuch für Förster und solche, die es werden wollen. Dass nicht mehr Schweine zur Mast getrieben oder eingefähnt werden, als fett werden können, also kein Überbesatz. Dass nur diejenigen Schweine, welche er hat, zeichnen oder brandmarken lassen, die Mast genießen. Also nicht einfach mehr Tiere reinschmuggeln. Dass die Waldmast in der Mitte Oktobers ihren Anfang nehme, damit bis Christtag die Schweine fett werden können. Also zeitliche Einschränkung, dass die erforderliche Anzahl vorsichtiger, erfahrener und verpflichteter Hirten angestellt und so instruiert werde, wie es die Holzzucht, der Forstschutz und der Vorteil der Schweineeigentümer und die Sicherheit des Mastherrn erfordert. Also ja, Aufsicht, Regeln einhalten. Dass diejenigen Walddistrikte, wo der Betrieb mit Schweinen nachteilig ist, oder aus sonst einer Ursache nicht gestattet werden soll, gehörig verschont werden. Dass den Schweinen, und jetzt kommt's, das ist der Grund, warum ich die Passage ausgesucht habe, dass den Schweinen ein bequemer und hinlänglich geräumiger Stall oder eine Bucht zum Nachtlager bereitet werde. Die Schweine sollen also bequem liegen. Ne? Und zwar ordentlich, bequem und hinlänglich geräumig. Tierwohl lässt grüßen. Also man hat damals... Man denkt immer, früher, da sind die Leute also noch viel brutaler mit den Tieren umgegangen. Nee, das ist eine moderne Erscheinung. Ne? Also das hat man selbst in Forstbereichen früher zur Beachtung vorgeschrieben. Also geht's weiter, dass die Hirten ihrer Instruktion nachkommen, dass die Mastschweine den Eigentümern urkundlich wieder ausgeliefert werden. Klar, dass jeder seine Schweine wieder zurückkriegt. Und dass diese von der Forstdirektion bestimmte schuldige Mastgeld, den Hirtenlohn und sonstige Gebühren beim Empfang der Schweine richtig bezahlen. Dann gibt es noch ein bisschen Anweisungen. Im Fall, die Mast verpachtet ist, hat zwar der Förster für die Sicherheit der Schweine und ihre richtige Ablieferung an die Eigentümer gegen Erlegung des Mastgelds, also für dasjenige, was unter Nummer 6 und 8 und 9 vorbestimmt ist, nicht zu sorgen. Alles Übrige aber leidet keine Abänderung. Das heißt, also finanziellen Sachen hat er nichts mit zu tun, aber alles andere muss er überprüfen. Zum Beispiel eben auch, dass die Schweine vernünftig untergebracht sind. Ja, und das Ganze, ich gucke es mal nach, von 1820. Das glaubt man nicht. Ne? So, was haben wir denn hier? Ich überlege gerade, ist Andi, das hat man schon. Jetzt kommen wir mal zu einem Buch. Das ist ganz witzig. Das sieht neu aus, ist aber ganz alt. Das ist nämlich ein Nachdruck. Und zwar, gucken wir mal gerade, von 1844. Das haben wir übrigens mal von dem lieben Kollegen Patrick bekommen, beim Wichteln, Weihnachtswichteln. Ich gelte ja irgendwie komischerweise immer als schwieriger Wichtelpartner. Ich liebe total einfach. Ich liebe Natur, ich liebe Radfahren, spiele ein bisschen Ukulele, mag gerne alte Bücher, ne? Sowas zum Beispiel, seht ihr hinter mir. Ja, wie auch immer, Patrick hat es also voll getroffen. Er hat mir einen Nachdruck des Buchs geschenkt, wo man gerade was erkennen kann. Hier, das Verdrängen der Laubwälder im nördlichen Deutschlande durch die Fichte und die Kiefer. Von Edmund van Vonberg, königlich hannoverscher Oberförster zu Lauterberg am Harze von 1844. Und dieser Karl-Heinrich Edmund von Berg hat sich Sorgen gemacht. Sorgen, weil zu viel Fichte angebaut wird und dadurch immer mehr Laubwälder verloren gehen. Also diese Geschichte, wir müssen den Wald umbauen, wir haben zu viele Nadelbäume, das hat man schon lange auf dem Schirm, in dem Fall fast 200 Jahre. Und seitdem ist es ja immer noch schlechter geworden. Übrigens auch in moderner Zeit ist es so, dass immer noch auch viele staatliche und kommunale Forstverwaltungen nichtheimische Baumarten anbauen, auch und immer noch sehr viel Nadelbäume, ne? Die Douglasie, Lärche und so weiter, lassen grüßen. Aber damit hat sie eben damals schon große Sorgen darum gemacht, hat es auf dem Schirm gehabt und hat, guck mal gerade ein bisschen, was hat er denn hier geschrieben? Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Wenn ich es kann, im Nachdruck hier ist das auch noch besonders schlecht kopiert. Das Verdrängen der Laubhölzer, vorzugsweise der Rotbuche, durch die Nadelhölzer, namentlich durch die Fichte und Kiefer, ist eine in Deutschlands Wäldern schon länger beobachtete und besprochene Erscheinung. Es ist, um einen so beliebten politischen Ausdruck zu gebrauchen, eine vollendete Tatsache. Interessant, ein neuartiger Ausdruck. Die Folgen dieser Tatsache für den Forstbetrieb im Allgemeinen, für die Benutzung und Verwertung der Waldprodukte, für manche landwirtschaftlichen Verhältnisse und auch für den Menschen als solchen sind nicht unbedeutend und es muss von Interesse sein, darüber Erörterungen herbeizuführen, welche die Sache klar machen. Denn es ist in Beziehung auf die vorliegende Frage nicht abzuleugnen, dass mancher Forstwirt das Nadelholz begünstigt, ohne die Folgen dieser Liebhaberei für unsere Nachkommen vollständig von allen Seiten zu erwägen. Der Verfasser glaubt, dass Einbringen des Nadelholzes in die Teile des Waldes, welche früher nur dem Laubholzer gewidmet waren, allgemein verbreitet gefunden zu haben. Und es scheint ihm in Wahrheit begründet zu sein, dass die Fichte sich fast überall mit unaufhaltsamen Schritten im Gebirge ausbreitet und von da in das flache Land dringt, während die Kiefer hier mehr Terrain gewinnt, ob sie im Süden Deutschlands ebenfalls als Baum des Gebirges das grüne Laub verdrängend gefunden wird. So, und dann gucken wir mal, was er alles abhandeln möchte, handelt hier, das ist jetzt Seite 2. Es ist die Absicht im Verfolg dieser Abhandlung, die Tatsachen durch positive Angaben zu begründen, dass die Nadelhölzer jetzt über eine größere Fläche verbreitet sind als früher und, also positiv heißt, das bestätigt er, dass mehr verbreitet sind als früher, sondern die Gründe zu erörtern, weshalb das rege Bestreben, sie stets weiter zu verbreiten, eine Folge ihres ganzen natürlichen Verhaltens, begünstigt durch die jetzt herrschenden forstlichen Ansichten, ist, darauf zu untersuchen, welches die mittelbaren und unmittelbaren Folgen dieser Erscheinung für die Forst- und Landwirtschaft und Nationalökonomie sind oder sein können, endlich zu entwickeln, was von Seiten des Forstmanns dabei geschehen kann und muss, um den höchsten Zweck des Waldes, Beförderung des allgemeinen Wohls, zu erreichen. Und dann schreibt er, also er ist gegen diese massiven Fichtenausbreitungen, schreibt nur als Beispiel jetzt: Beschädigung durch Sturm, Schnee, Feuer, Verwüstung der Insekten, all dieses sind für den Laubwald fast unbekannte Plagen. Wir mögen uns noch so viel versprechen, dass all dieses bei regelmäßig behandelten Fichtenwäldern und bei der gehörigen Aufmerksamkeit weniger stattfindet. Es bleibt eine solche Annahme immer nur eine Täuschung. Die Geschichte unserer Fichtenwaldung beweist.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbär. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 GB ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 GB ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/
Peter oder in der App bis zum 6.7.26 sechs Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.7. bis 26.7. Da erhalten neue Kunden bei Eingabe des Gutscheincodes Peter5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26.7.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine AllNet-Flat. Das ist auch mit dabei. Also, alle Infos gibt es dazu unter simon.link/peter. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Es ist unwidersprechlich, dass diese nachteiligen Naturereignisse allmählich mehr oder minder ihre Einwirkung zeigen und von Zeit zu Zeit in größerer Ausdehnung wiederkehren. Ja, so wie heute. Ne? Überraschung. Wenn wir auch imstande sind, durch eine richtige Betriebsführung, durch Sorge, Fleiß und Tätigkeit diese Ereignisse minder nachteilig zu machen und besonders die Folgen derselben weniger fühlbar werden zu lassen, so ist doch bis jetzt noch kein Mittel erbracht, wodurch sie ganz vermieden werden können. Und ein aufmerksames Studium der Natur lässt die feste Überzeugung den Verfasser aussprechen, dass es gänzlich außer der Macht des menschlichen Verstands liegt, Mittel zu erdenken, welche mit positiver Gewissheit den Zerstörungen der Elemente begegnen oder Schranken setzen. Tja, ne? Also damals hat man schon gesagt, nicht gut, hat man nicht im Griff. Wollte man nicht hören. Und so eine Geschichte des Nicht-Hören-Wollens, so, gucken, dass mein Stapel hier nicht zusammenbricht, habe ich jetzt hier auch mal rekonstruiert. Und zwar mit Alfred Möller. Alfred Möller, der Dauerwaldgedanke. Der Dauerwaldgedanke, Alfred Möller, geschrieben 1922. Das ist ja auch ein Mensch, er hat in Eberswalde, war Präsident der Forstlichen Akademie in Eberswalde. Ich gucke mal, ob sein Titel hier auch drin steht, dann mache ich es ganz korrekt. Preußischer Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie zu Eberswalde. Ja, ist 1922 rausgekommen in seinem Todesjahr. Und der hat dieses Wort Dauerwald quasi erfunden. Damals hat man sich ja Gedanken darüber gemacht, wie man Wälder schonend bewirtschaften kann. Naja, nicht nur damals, man sieht ja schon auch schon 100 Jahre vorher. Aber es ging um eine ganzheitliche Betrachtungsweise und es gab ja viele Wörter noch nicht. Und Dauerwald beschreibt er jetzt so, also er macht ganz viel Ausführungen dazu, es ist kein großes Buch, aber diskutiert eben in dem ganzen Buch den Begriff. Ich glaube, das Wort nun gefunden zu haben, der Wald ist eben ein Lebewesen, ein Organismus. Darum geht es beim Dauerwald, den Wald als Organismus, als Gesamtlebewesen zu betrachten. Und dazu gehören eben nicht nur die Bäume, dazu gehören die Bakterien, die Pilze, die Vögel, die Rehe, die Insekten und so weiter und so weiter. Und als Organismus gehört das alles untrennbar zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere denken. Das war sein Credo. Und ich gucke mal gerade, diese ganzen Betriebsformen, die es gibt, sagt er, nee, das ist alles nicht Dauerwald. Also nur als Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel diesen Plenterwald. Plenterwald heißt, da sind auf jedem Hektar, auf jeder Fläche große, kleine, dicke, dünne, alte, junge Bäume innig gemischt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da finden keine Kahlschläge statt. Ne? Und ab einem bestimmten Durchmesser werden dann eben die Bäume geerntet. Möglichst schonend, das ist ja schon mal nicht schlecht. Er sagt aber ausdrücklich, das ist kein Dauerwald. Ne? Weil beim Dauerwald gibt es zum Beispiel, er sagt jetzt hier Begriffe, geht es um die Verjüngung. Ne? Also wird ja auch viel darüber geredet, Naturverjüngung, Kunstverjüngung, also Pflanzen oder selbst aussamen lassen. Mit dem Begriff der Verjüngung ist der Begriff eines nach Ablauf einer bestimmten Zeit, in Klammern Umtriebszeit, erntepflichtigen Bestandes, unlösbar verbunden. Also wenn man Verjüngung möchte in einem Wald, dann heißt das, man will die alten ernten, weil sonst ist ja gar nicht genug Licht am Boden. Also immer dann, wenn es um Pflanzung geht, ist oben drüber mit den alten Bäumen was passiert. Oder um Naturverjüngung. Ja, wenn das wichtig wird, muss oben was fehlen. Sonst ist es nicht wichtig. Und der sagt, genau, wenn man in diese Richtung wirtschaftet, Verjüngung, ne, Aufforstung, wie auch immer, dann geht es immer mit einem Zeitablauf für erntepflichtige Bestände einher. Diesen Begriff kennt der Dauerwald nicht. Ihm ist der Wald ein ewiges Wesen, in dem nie ein Baum geschlagen wird, weil er ein bestimmtes Alter erreicht hat, nie auch um der Verjüngung willen. Also man sagt jetzt nicht, wenn man es übersetzt, die Fichte ist 80 Jahre alt, deswegen kann ich die jetzt ernten, sondern man guckt, was tut dem Wald gut? Kann ich die jetzt wegnehmen, ohne dem Organismus zu sehr zu schaden? So denkt er. Und ich nehme auch diesen Baum nicht weg, um der Verjüngung zu helfen. Das passiert in ganz, ganz vielen Forstbetrieben bis heute.
Da ist ja gar keine Verjüngung, da müssen wir mal Licht machen.
Nein, dann macht ihr keinen Dauerwald. So, und der Punkt ist aber, genau das behaupten die allermeisten Forstverwaltungen, dass sie auf den Spuren Alfred Möllers wandeln. Und immer dann, wenn es um die Verjüngung geht, wisst ihr jetzt, Alfred Möller hat gesagt, das ist kein Dauerwald. Ne? Also wenn man sich auf ihn berufen möchte, dann ist das falsch, ne? Wenn man so handelt. Und schaut euch die Riesenkahlschläge an. Also alle, die behaupten, sie machen Dauerwald, und den Begriff hat er nun mal erfunden, der geht auf ihn zurück und er wird grundsätzlich auch nach ihm benutzt, da muss man sagen, dann geht das so nicht. Das heißt nicht, dass man einem Dauerwald nichts pflanzen dürfte. Wenn dem Wald das gut tut, kann man das machen. Oder wenn dort von selber junge Bäume wachsen, tut dem Wald das ja auch gut. Auch nichts dagegen zu sagen. Aber wenn man den Wald daraufhin bewirtschaftet, dass er sich verjüngen soll, das machen gerade ganz viele Forstverwaltungen, die sagen, unsere Wälder sind überaltert, das Risiko ist viel zu groß. Gerade mit diesen Fichtenplantagen müssen die jetzt schnell runterbringen und schnell umbauen und so weiter. Das klingt alles nicht nach Alfred Möller. Also wer sich auf den Dauerwald beruft und sagt, das machen wir, der oder die sollte bitte mal Alfred Möller lesen. Das gibt es nämlich auch als Nachdruck. Also antiquarisch ist das sehr schwer zu beschaffen. Ist nicht teuer, ne? Aber es bietet kaum jemand an. Kennt ja auch kaum jemand und es ist sicher nicht in großen Stückzahlen gedruckt worden damals. Und das hat einen Grund. Also der Alfred Möller ist 1922, also im Jahr des Erscheinens des Buchs, verstorben. Ach so, ihr wisst ja übrigens, der neue Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement, der ist ja mit Absicht in Eberswalde angesiedelt. Da, wo Alfred Möller gelehrt hat, auf seinen Spuren und genau in diesem Sinne. Ganzheitlich. Heutzutage fassen wir das natürlich noch größer. Deswegen heißt ja auch sozial-ökologisches Waldmanagement. Geht es auch um Governance, es geht um die Menschen, das Miteinander. Ne? Aber gut, so, der ist dort weggemobbt worden von einem Alfred Dengler. Und dieser Alfred Dengler ist dann Präsident in Eberswalde geworden und hat 3 Jahre nach dem Tod von Alfred Möller, so lange hat er gewartet, seine Dauerwaldtheorie zerrissen. Und zwar auf der Deutschen Forstvereinstagung. Hier ist der Jahresbericht von 1925. Also sowas kann man übrigens gut auf Wikipedia nachprüfen oder nachschauen. Wenn man solche Artikel liest, zum Beispiel zu diesem Thema, Alfred Möller, Alfred Dengler, dann sind unten Quellen angegeben. Ne? Er hat das und das gemacht. Siehe, zum Beispiel Deutscher Forstverein, Jahresbericht 1925, Seite XY. Da habe ich gedacht, okay, schau es mal im Antiquariat. Online gibt's das. Ja, das gibt's. Kostet 17 Euro, kaufst du dir. So, da steht, waren übrigens 1925 800 Leute da. Wo hat denn das stattgefunden? War das nicht in Wien oder wo war das? Warte mal, gucken wir mal gerade. In Salzburg, so. In Salzburg, 13. bis 19. September 1925. Ne? Okidoki, und dann gucken wir da mal rein. Da hat er als einer der Hauptredner vorgetragen, als Präsident der Hochschule Eberswalde, schreibt er auch, übrigens, also die Reden sind hier alle im Originallänge auch drin. Es schreibt dann auch Professor Dengler im Vorfeld, ich muss zunächst um Ihre freundliche Nachsicht bitten, wenn ich meine Stimme etwas schonen muss. Der gestern von Herrn Forstdirektor Lippert so dringlich angerufene Wettergott hat sich bereits bei mir mit einer der landesüblichen Erkältungen bemerkbar gemacht und ich muss meine Stimme etwas taktisch behandeln, damit ich imstande bin, meinen Vortrag aus eigener Kraft vorzubringen.
Okay.
So, also er schreibt dann MDUH, also meine Damen und Herren, wurde interessanterweise abgekürzt, aber natürlich nicht wörtlich, vermute ich mal. Ich habe dieser festlichen Versammlung zunächst die besten Grüße und Wünsche unserer norddeutschen forstlichen Hochschule Eberswalde zu überbringen. Und so weiter und so fort. Ah ja, nee, das meine ich und so weiter und so fort. Das lesen wir fertig. Grüße zu überbringen, die sich zu einer besonderen Ehre anrechnen muss und auch anrechnet, die Hochschule Eberswalde, Alfred Möller, er war ja schon tot, dass einer der ihrigen zurzeit gerade, ihr Rektor, also er redet von sich selber, hier zu Ihnen über das wohl brennendste Problem der deutschen Forstwirtschaft, die Dauerwaldfrage, reden soll. Jetzt ist es schon ein Problem, der Dauerwald. So, dann schreibt er hier, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich den Punkt hier finde. Ja, Genau, er geht jetzt hier sogar wörtlich drauf ein, was ich gerade vorgelesen habe. Müller vollendet, ich glaube, das Wort nun gefunden zu haben. Der Wald ist eben ein Lebewesen, ein Organismus. Und das zerreißt er jetzt. Ich gucke mal, ob ich das hier wörtlich finde. Er schreibt eben, dass das nicht so ist, dass das Quatsch ist. Also mal wörtlich jetzt. Ein Organismus in diesem Sinne aber ist der Wald nicht. Er führt dann weiter aus über die ganzen einzelnen Glieder, Pflanzen, Tiere und so weiter. Sie dienen vielmehr in erster Reihe ein jedes sich selbst und können auch außerhalb des Waldganzen leben, wenn auch oft nur in veränderter Form und so weiter. Und denn die daraus entspringende Folgerung ist schwerwiegend. Der Zusammenhang der Teile ist viel loser und nicht untrennbar. Die gegenseitige Abhängigkeit wohl vorhanden, aber lange nicht so stark und so unbedingt wie beim Organismus. Also er zerreißt jetzt 1925 die Dauerwaldtheorie. Warum ist das so wichtig? Weil er 1930, kommen wir zum vorletzten Buch, selber ein Waldbaubuch geschrieben hat, der Alfred Dengler. Jetzt natürlich sehr viel dicker, Waldbau auf ökologischer Grundlage. So, Waldbau auf ökologischer Grundlage, warum ist das so wichtig? Ein Lehr- und Handbuch, weil dieses Buch immer noch in der forstlichen Literatur herumgeistert, die an Hochschulen eingesetzt wird. Also das wird in abgewandelter Form, muss man überprüfen, wie viel davon noch überhaupt noch drin ist vom Original, steht aber oft in den Waldbaubüchern vorne noch drin, nach Alfred Dengler. Ich habe es übrigens aufgehabt, bei uns stand es noch vorne drauf, bei meinem Studium im Waldbaubuch, dass der Alfred Dengler, ich glaube, es ist sogar wörtlich, das Buch Waldbau auf ökologischer Grundlage. Ja, na, Alfred Dengler. Ich habe es aber weggeschmissen, blöderweise. Am Studium, weil ich dachte, dann brauche ich nicht mehr. Müsste mir vielleicht doch nochmal besorgen. So, und der macht jetzt natürlich genau das, was Alfred Möller abgelehnt hat. Der fängt an hier mit Pflanze und Kahlschlag und was weiß ich. Und diesen ganzen Bewirtschaftungsschemata, die bis heute überall durchgeistern. Und wir gucken mal, er redet jetzt auch dem Kahlschlag das Wort. Ne? Also findet er alles gar nicht so schlimm. Ne? Wird ja so verteufelt, die Wertung des Kahlschlagsbetriebs. Die allgemein wirtschaftliche und die besondere waldbauliche Wertung des Kahlschlagsbetriebs ist nicht nur zeitlich und örtlich sehr verschieden gewesen, sondern sie ist auch von jeher und besonders wieder in der Neuzeit stark von persönlichen Anschauungen und Neigungen beeinflusst worden. Mit Recht kann man vom Kahlschlag sagen, von der Parteiengunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Unbestreitbar ist der Vorzug der Einfachheit, der Übersichtlichkeit und der leichten Ordnung des Betriebs. Wenn Wiebeke, also ein anderer Förster, spöttelnd hier zu Ihrer zu sagen pflegte, die Übersichtlichkeit beim Kahlschlag bestehe nur darin, dass man leichter über ihn wegsehen könne, so liegt darin eine ungerechtfertigte Verkennung eines wirklichen, gar nicht zu gering veranschlagenen Vorzugs. Also da geht es darum, ich gucke mal, also dass da weniger Schäden passieren, ich gucke mal gerade, ob man es hier irgendwo hat, größere Arbeitskonzentration, größerer Holzeinfall auf kleiner Fläche, Zeit- und Arbeitsersparnis dadurch. Es gibt auch, also steht wörtlich, alle Fällungs- und Rückgeschäden am Jungwuchs fallen beim Kahlschlag von selber weg. Da ist ja nichts mehr, wächst ja nichts mehr drauf. Kann man auch nichts beschädigen, wenn man mit Stämmen irgendwo gegenbollert. Also alle Fällungs- und Rückgeschäden am Jungwuchs fallen beim Kahlschlag von selbst weg. Es bedarf daher auch keiner Aufwendung von Kosten, um solche abzuwenden, wie dies die meisten anderen Verfahren erfordern. Ja, also so geht das ganze Lehrbuch, ein großes Lehrbuch, lange, lange eingesetzt in Rudimenten bis heute, ne? Ist natürlich sehr schade. Deswegen schließe ich mal mit einem alten Buch. Dazu muss ich mal ganz kurz mal aufstehen. Knarz, knarz hier mit meinem Stuhl und Gummihandschuhe anziehen. Warum ziehe ich jetzt am Schluss Gummihandschuhe an? Ganz einfach, weil ich jetzt ein Buch mir anschaue. Habe ich mir auch gekauft. Und dann habe ich gelesen, dass solche Bücher nicht so gesund sind. Wegschmeißen will ich sie auch nicht. Und das betrifft auch nur die Handhabung dieser Bücher. So, jetzt gucken wir mal gerade. Hier haben wir es auch schon. Und zwar ist das ein Buch, das hat einen grünen Buchspiegel. Und da habe ich gedacht, super, ein Forstbuch mit grünem Buchspiegel, das ist ja cool. Passt ja farblich. Nee, das war wohl sehr häufig arsenhaltige Farbe, mit der man verhindern wollte, dass Insekten hier drin rumfressen. Deswegen werden die, glaube ich, an öffentlichen Bibliotheken auch kaum noch ausgeliehen. Schaut mal einen Riesenartikel in der Presse zu dem Thema. Und es ist nur bei der Handhabung, deswegen mache ich das ganz vorsichtig. Ne? Also wenn es staubt, ist es halt nicht so gut. Und wenn man es ableckt, natürlich erst recht nicht. Mach ja nicht. Dann ist Gummihandschuhe an. Das ist das, ich glaube, sogar erste Waldbaubuch der Welt. geschrieben von Heinrich Kotter, königlich sächsischer Oberforstrat, Direktor der Königlichen Forstakademie und der Königlichen Forstvermessung, Ritter der Königlichen Sächsischen Zivilverdienstordens und Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. Und das Ganze veröffentlicht in Dresden 1821. Wir gehen jetzt in der Zeit also wieder zurück. Und wir lesen mal das Vorwort. Guck ich mal gerade, ich weiß überhaupt hier finde, ohne zu heftig da drin rumzublättern. Das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht machen. Aber wir lassen die Zeit nehmen. So, Vorrede zur ersten Auflage. Also wir reden von 1821. Wir reden von forstlichen Hochschulen und dem ersten Waldbaubuch. Ich lese mal vor. Vorrede zur ersten Auflage. Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses nach 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen sein. Da nun Letzteres niemand benutzte, so würde es die Erde düngen und die Wälder würden nicht bloß größer, sondern auch fruchtbarer werden. Also wir reden hier von Deutschland. Kehrten aber nachher die Menschen wieder zurück und machten sie wieder ebenso große Anforderungen an Holz, Waldstreu und Viehweide wie gegenwärtig, so würden die Wälder bei der besten Forstwirtschaft abermals nicht bloß kleiner, sondern auch unfruchtbarer werden. Die Wälder bilden sich und bestehen also da am besten, wo es gar keine Menschen und folglich auch gar keine Forstwissenschaft gibt. Und diejenigen haben demnach vollkommen recht, welche sagen, sonst hatten wir keine Forstwissenschaft und Holz genug, jetzt haben wir die Wissenschaft, aber kein Holz. Ich gucke mal hier im Weiteren, ne, er führt das noch ein bisschen aus. Auch der gute Forstwirt lässt also die Wälder geringer werden, aber nur da, wo es nicht zu verhindern ist. Der schlechte hingegen verdirbt sie überall. Also eine sehr, sehr kritische Sichtweise, deswegen liebe ich das Buch. Sehr kritische Sichtweise gegenüber der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft. Der Heinrich Kotter hat das eigentlich genau richtig gemacht. Er sagt, die Menschen brauchen das. Der Wald braucht es nicht. Der wird ohne Menschen viel, viel besser, viel, viel gesünder. Aber sobald wir an ihn Nutzungsanforderungen stellen, selbst mit der besten Forstwissenschaft, wird er schlechter. Und wenn man es schlecht macht, dann macht man ihn kaputt. 1821. Sehr reflektiert. Ja, ihr Lieben, damit schließe ich. Vielleicht nur mit einem Spruch, den wir schon im Studium gelernt haben. So, jetzt ziehe ich mal die Handschuhe hier wieder aus. Der hieß, oder heißt immer noch der Spruch, in Forstkreisen verbreitet, wie gut hat es die Forstpartie, der Wald, der wächst, auch ohne sie. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt bei dieser Lesestunde und beim nächsten Mal geht's dann wieder raus in den Wald. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden. Werbung.
heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbär. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Sim on Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 Gigabyte ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 Gigabyte ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 6 Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine AllNet-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Werbung Ende.